Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres 3DS-Podcasts Actually Why Not? Warum eigentlich nicht? In unserem Podcast sprechen wir mit internen und externen Persönlichkeiten über unterschiedliche Karrierewege und Erlebnisse sowie über die Warum eigentlich nicht Momente. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Frage nach dem Wert von Vielfalt. Wir möchten damit zum Nachdenken anregen, Awareness schaffen und auf abwechslungsreiche Weise ermutigen, sich selbst die Frage nach dem Warum eigentlich nicht zu stellen. Dabei gibt es kein richtig und kein falsch, keine schlauen Ratschläge, sondern im besten Fall ein paar Anregungen. Unser heutiger Gast ist Marc Schindler, Managing Director und Can-Do-Officer bei Ottobahn. Wir werden mit ihm in den folgenden 20 Minuten unter anderem über seine Karriere und seine Warum-eigentlich-nicht-Momente sprechen. Herzlich willkommen, Marc. Wir freuen uns sehr, dich in unserer sechsten Podcast-Session begrüßen zu dürfen.
Ganz herzlichen Dank. Freue mich auch sehr.
Marc, du bist einer der Gründer des Münchner Startups Ottobahn. Seit der Gründung vor 3 Jahren entwickelt ihr ein emissionsfreies und vollautonomes Transportsystem, das über dem heutigen Verkehr liegen wird. Habe ich das korrekt beschrieben?
Korrekt beschrieben.
Bevor wir mehr über Ottobahn sprechen, kannst du uns in einem ersten Schritt kurz über die 3 Meilensteine in deiner Karriere etwas erzählen, Marc?
Super gerne. Also Meilenstein ist für den ersten vielleicht gar nicht richtig formuliert. Ich hatte das Glück, in einer Familie geboren zu werden mit einem Papa und einer Mama, die mich in all meinen Dingen immer unterstützt haben, ob das sportlich war, wie auch immer. Und die haben mir nie eine Karrierevorschrift gemacht oder mich gepusht in bestimmten Richtungen. Aber sie haben mich immer unterstützt. Sie hatten immer nur eine Bedingung: Mach das, was du machst, bitte gescheit. Also vernünftig an die Sache rangehen, das habe ich mir immer zu Herzen genommen. Und ein erster Meilenstein in der klassischen Karriere gedacht war bestimmt mein Studium in Karlsruhe. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, unglaublich breit aufgestelltes Studium und damals auch mit einfach guten Aussichten einen Job zu bekommen in einem Umfeld, der mich interessiert hatte. Ganz breit Industrie, ein bisschen spezifischer Automobilindustrie, sicher ein wesentlicher Schritt. Und der Berufseinstieg, der mich heute auch noch sehr, sehr, sehr viel und weit trägt mit meinem Netzwerk, das ich habe und mit Methodik, Analytik, Vorgehen, das ich so habe, bei der Top-Management-Beratung Kani war mit Sicherheit auch etwas, was mich geprägt hat, besonders in meiner Attitude und wie ich Dinge anpasse, anfasse und nach vorne treibe.
Vielen Dank, das klingt nach einem beeindruckenden Weg, aber dann kam Ottobahn.
Komplett. Also Ottobahn kannst du nicht vergleichen mit dem, was ich vorher so gemacht habe. Ich habe beschrieben, ich habe eine ganz klassische Karriere gemacht. Das, was man von außen als Karriere versteht, ob das erfolgreich ist oder nicht, muss jeder sowieso selbst beurteilen. Aber nach eben Top-Management-Beratung bin ich eingestiegen bei der Firma Audi, auch in einer Management-Position in sehr jungen Jahren. Und letztlich war mein Weg schon gezeichnet. Ich war auch sehr einfach gesprochen in einem sicheren Hafen gelandet, trotz einem sehr renommierten Unternehmen, wo ich mich auch ausprobieren konnte in der Führungsrolle und alles, was so dazugehört. Dass ich mich dann 2015 entschieden habe, dieses Boot nochmal zu verlassen. Das war primär privat getrieben, weil wir wollten unbedingt nach München. Meine Frau hat in München ihren Job gehabt. Es gab auch keine Alternative zu dem Zeitpunkt, weg von München zu sein. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum eigentlich nicht? Natürlich hätte ich auch pendeln können, aber ich sagte, ja, ist mir die Zeit zu schade. Warum eigentlich nicht was Neues machen und warum eigentlich in diesem Zuge nicht direkt was anderes versuchen? Also nicht mehr Konzern, raus aus diesem klassischen Karriereweg, einfach mal in die Startup-Welt einzutauchen.
War das schon einer der prägendsten Warum-eigentlich-nicht-Momente für dich? Die Frage stellen wir ja allen unseren Gästen und so heißt ja auch unser Podcast, Warum eigentlich nicht?
Für mich schon, weil wenn du beginnst, diese Entscheidung da zu kommunizieren, da blickst du ganz oft in Gesichter, die vollkommen von Unverständnis geprägt sind. Wie kannst du denn jetzt alles das aufgeben, was du da erreicht hast und die Karriere geht ja weiter? Es ist nur eine Frage, wann der nächste Schritt kommt und das regt einen zur Reflexion an. Und da ist schon kurz so eine gewisse Unsicherheit aufgekommen. Aber letztlich ist es dann eine Entscheidung, die ich mit meiner Frau auch zusammen getroffen habe und mit jeglicher Konsequenz, weil selbstverständlich von heute auf morgen wird kein Geld mehr verdient. Auch das ist klar. Dieses Risiko muss man abwägen. Aber wir haben uns angeschaut und gesagt, haben wir da Lust drauf? Macht uns das glücklich in dem gemeinsamen Setup? Und da war die Antwort ja. Und deswegen haben wir das gemacht. Warum eigentlich nicht?
Und hattest du auf diesem Weg und auch wahrscheinlich in der Zeit, in der du über die Gründung nachgedacht hast, bestimmt doch auch viele Zweifel? Und wie bist du damit umgegangen?
Also ich kann es, weil ich es jetzt persönlich erfahren habe, durchaus sagen, es macht einen Unterschied, ob jeden Monat Geld auf dem Konto eingeht, bevor die Miete abgezogen wird oder nicht. Und selbstverständlich, wenn wir ein paar Wochen, Monate ins Land ziehen, dann fängt man an nachzudenken. Wie lange kann ich das noch machen? Das ist so ein bisschen diese persönliche Angst, die da dazu kommt, die wir aber, und ich sage bewusst wir, also eben auch meine Frau, relativ schnell wieder abgeschüttelt haben, weil es klar war, wenn das jetzt nichts wird, dann haben wir eine Durchstrecke und dann geht es schon irgendwie anders weiter. Das ist auch eine Typfrage, das ist auch was, was ich von meinen Eltern gelernt habe, ganz sicher. Da gibt es schon eine Lösung, da kriegen wir was hin. Aber neben der persönlichen Sicht fragt man sich natürlich auch immer, diese technische Lösung oder dieses Businessmodell oder dieser Service, was auch immer das dann ist, das man da als Gründer auf die Beine versucht zu stellen, kann das Erfolg haben? Und da bekommt man auch unterschiedliches Feedback, das einen zur Reflexion denkt. Manche sagen super, manche sagen, was ein Scheiß. Also Entschuldigung für diese Formulierung, aber das ist das Feedback, das du da bekommst. Und dann gehst du wieder mehr oder minder analytisch daran, überlegst dir, was ist es richtig, ja oder nein? Und entscheidend in meinem Fall ist es dann aber so, tust du es im letzten Quäntchen aus dem Bauch, aus deiner persönlichen Erfahrung. Und nachdem wir jetzt schon so lange unterwegs sind mit der Autobahn und auch durchaus erfolgreich unterwegs sind, bin ich froh, dass ich dieses Zweifeln ernst genommen habe, aber überwinden konnte.
Ich habe vorhin gesagt, was die Autobahn macht, aber nur in einem Satz, ne, die Entwicklung eines emissionsfreien und vollautonomen Transportsystems 2015, das ist eine Zeit lang her, da war das sicherlich eine komplett crazy Idee. Wie seid ihr damals draufgekommen?
Du musst natürlich auch überlegen, dass ich mein gesamtes Berufsleben in der Automobilindustrie verbracht habe und letztlich von Kindesbeinen an schon im Automobil immer sehr nah war. Und jetzt gibt es dann jemanden, der sagt, naja, das Automobil wird aber nicht dieses spezifische Mobilitätsproblem, das wir in den Städten haben, überall auf der Welt mit diesen Emissionen lösen können. Trotz des autonomen Fahrens nicht. Und das ist natürlich schon ein Riesenschritt, wo man auch fragen kann, warum eigentlich nicht. Als wir 2015 begonnen haben, die Idee letztlich in den Köpfen kreisen zu lassen, intensiver und intensiver, gegründet haben wir tatsächlich erst viel später, wenn man so möchte, 2019, als wir wirklich gefühlt haben, die Zeit ist jetzt reif, bestimmte technologische Voraussetzungen sind jetzt erfüllt und wir legen einfach los. Aber ja klar, also zu dem Zeitpunkt hast du gedacht, eher so eine spinnerte Idee. Aber wenn das dann Erfolg hat, schon so gut, das muss man probieren, also war für uns klar.
Toll. Ich habe dich vorhin als Can-Do-Officer vorgestellt und wir haben gesehen bei euch auf der Webseite, ihr habt auch einen Shout-It-Out-Director, genauso wie zum Beispiel einen Keep-It-Rolling-Director. Was versteht ihr denn unter diesen Bezeichnungen, unter diesen Rollen?
Diese Bezeichnungen, diese Titel gibt sich bei uns jeder selbst. Und die Anna, Shout-It-Out-Director, die macht eben das ganze Thema Marketing und sie fand es treffend, sich so zu bezeichnen. Dann sagen wir, gib Gas. Was man aus diesen Titeln nicht rauslesen kann, ist das Thema Hierarchie oder irgendwelche Level und Organisation und so weiter. Das gibt's nicht, weil es natürlich in diesem kleinen Team und Setup, in dem wir unterwegs sind, nicht relevant ist. Wir haben so ein bisschen ein Prinzip, Leadership ist natürlich wichtig, also wir müssen auch immer nach vorne gerichtet diese Motivation zeigen, erfolgreich sein zu können mit dem, was wir tun. Deswegen nenne ich mich auch ein bisschen Can-Do-Officer, weil ich muss zeigen, vorleben, auch technisch, handwerklich, dass das alles klappen wird. Aber wir haben eigentlich eher so ein Leadership-Modell, wo jeder mit seiner Fachexpertise für seinen spezifischen Bereich zeigt, dass er diese Verantwortung innehat und dass jeder an ihm glaubt, an sein Leadership, dass er das sauber zu Ende bringen wird mit unser aller Hilfe.
Du kennst aus deiner Erfahrung vor Autobahn Großkonzerne, die klassische Beratung. Überall spielt Hierarchie auch heute noch eine Rolle. Ist das deiner Meinung nach der größte Unterschied im Leadership von Start-up zu Konzern oder siehst du da noch andere Komponenten?
Ich glaube tatsächlich, der größte Unterschied ist, aber das ist einfach, du hast auf der einen Seite gewachsene Strukturen und die bedarfen klarer Struktur, Organisation und so weiter. Und bei einem kleinen Team, das sich ja noch findet, bevor es skaliert. Also ich sage mal, wenn du nicht größer als 50 Leute bist, brauchst du das alles nicht. Es wird trotzdem alles funktionieren und irgendwie gut ausgehen.
Bei eurer Idee hast du vorhin ja angesprochen, dass das sich über die letzten Jahre entwickelt hat und mit autonomem Fahren und neue Technologien spielt ja Innovation die Kernrolle überhaupt. Wir haben für dich eine Frage unseres vorherigen Gastes aus der letzten Podcast-Session vorbereitet. Unser letzter Gast war Kerstin Wagner, Executive Vice President Talent Acquisition bei der Deutschen Bahn. Sie hat folgende Frage an dich, Marc.
Lieber Marc, ich habe eine Frage zum Thema Innovation. Innovation spielt bei euch ja eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Mich würde interessieren, wie entwickelst du und vor allem, wie hältst du diesen Innovationsmindset?
Das ist eine mega spannende Frage. Jetzt glaube ich mal, ich als Typ selbst bin schon so gestrickt, dass ich ständig irgendwie nach vorne möchte und was Neues muss da entwickelt werden und möglichst setzen wir das um. Auf einer Metaebene betrachtet, glaube ich, dass nicht jede Innovation was komplett Neues sein muss. Also und am Beispiel der Autobahn siehst du das eigentlich auch. Wir kombinieren ja bestehende Technologie irgendwie neu und versuchen da eine Gesamtlösung draus zu stricken. Und selbstverständlich wird später mal das Thema AI massiv bei uns Einzug halten, wenn wir auf die Software-Seite schauen, alles das. Aber wie ich mir jetzt diese Fähigkeit weiter erhalte oder dem Team, das geht wahrscheinlich nur, indem man neuen Input bekommt. Und das ist dann dadurch geprägt, dass du auch neue Menschen mit an Bord nehmen musst. Und auch wir in unserem kleinen Team, wir haben Fluktuation. So ist es ja nicht. Ja? Also wir haben Werkstudenten, Praktikanten, Festangestellte, die nach bestimmter Zeit wieder gehen, aus welchem Grund auch immer. Und wir haben auch einen Wechsel trotz des kleinen Teams und wir merken, wie gut uns diese Impulse tun. Zum einen natürlich auf der Teamseite selbst. Aber zum anderen auch von einem Philosophen nochmal einen Input zu bekommen, ob vielleicht dieser Abwege-Mechanismus nicht anders sein könnte, das ist ungeheuer wertvoll.
Habt ihr dann auch verschiedene Disziplinen im Team, die jetzt über die reine Rollenbeschreibung hinausgehen? Weil du gerade auch Philosoph als Input nennst, vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber wie sieht es dann mit der Interdisziplinarität aus?
Wir haben keinen Philosophen. Kleine Story am Rande, als ich noch in der Beratung gewesen war, hat mich auch das immer getrieben, dass du so diverse Teams hast. Und wir hatten einen Konzertpianisten bei uns mit an Bord, der da sein MBA gemacht hat und dann quasi den Job gewechselt, weg vom Piano und vom Konzert hin zu unserer Beratung. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich denjenigen in jungen Jahren erstmal komisch angeguckt habe, weil ich natürlich als Wirtschaftsingenieur und viel Erfahrung und so dem nicht viel zugetraut habe. Aber das funktioniert. Und wir haben bei uns keine Philosophen. Wir haben überwiegend Maschinenbauingenieure jetzt bei uns. Wir haben Softwareentwickler bei uns, also Informatiker. Wir haben Menschen aus dem Marketing bei uns. Wir haben Bauingenieure bei uns. Wir sind schon eher technisch aufgestellt tatsächlich und Finanzer natürlich mit bei uns mit dabei. Aber wir kommen eher aus dieser technischen Ecke. Das ist schon richtig.
Bleiben wir nochmal bei deinem Job und auch bei deiner Erfahrung als Gründer. Wie wichtig waren oder wie wichtig sind auch die sogenannten richtigen Kontakte, das richtige und das große Netzwerk für die Gründung?
Also ohne die richtigen Kontakte, und ich glaube, das gilt nicht für den Job alleine, bist du, glaube ich, fast verloren auf dieser Welt.
Marc, was war die mutigste Entscheidung, die du in deinem Job bislang getroffen hast und was hast du daraus gelernt?
Die mutigste Entscheidung war sicher, das, was ich eingangs erwähnt hatte, raus aus diesem sicheren Schiff zu gehen, raus aus dem Konzern und wirklich nochmal neu anzufangen mit aller Konsequenz. Das zeigt sich in dem Alltag jetzt natürlich auch. In so einem Startup ist natürlich jede Entscheidung mit einem ganz anderen Gewicht versehen. Das hat direkte Implikationen. Das hat direkte Implikationen darauf, wie die Finanzierung der Unternehmung aussieht, wenn es mit den Investoren nicht gut läuft. Das hat direkte Implikationen auf mein Team. Was heißt das für die? Es ist eine ganz andere Wahrnehmung, wie wichtig das ist, was man da entscheidet. Aber es ist jetzt nichts, was mir schwerer fällt. Das möchte ich nicht sagen. Einfach nur, weil ich sehe, wo es alles hinführt.
Ja, gerade ich als Berufseinsteigerin kenne das, eine neue Situation und Nervosität, mit der ich zu kämpfen habe. Bei welchen Gelegenheiten bist du heute immer noch nervös und was machst du dann? Hast du da Tipps?
Also ich glaube, nervös zu sein ist erstmal eine richtig gute Sache, weil es zeugt davon, dass du Respekt hast vor dem, was jetzt da passiert und du machst dir Gedanken, mache ich das richtig, du nimmst die Situation ernst und du willst es aus unterschiedlichen Dingen, Treibern eben so machen, dass es richtig ist. Ja. Und dann vielleicht möchtest du nicht blöd dastehen und alles, was dazugehört, das sind ja viel weiche Faktoren noch mit dazu. Eine Situation, in der ich so richtig nervös bin, ist eine, in der ich nicht selbst die Kontrolle habe. Das gebe ich schon zu. Jetzt bin ich kein Kontrollfreak, im Gegenteil. Ich weiß, dass gerade in meinem Team jetzt hier jeder so groß und so erwachsen ist, dass sie schon alles richtig machen. Aber wenn ich jetzt für irgendetwas hingestellt werde und selbst keine Antwort geben kann, dann werde ich nervös.
Marc, du hast es gerade eben schon angesprochen, dass Diversität auch in den Teams für dich eine Rolle gespielt hat in der Vergangenheit, wie du es beobachtet hast. Du hast den Pianisten genannt. Daher auch die konkrete Frage, wie setzt ihr Diversity bei Autobahn um und welche Komponenten sind dabei besonders wichtig oder herausfordernd für euch?
Da würde ich ganz platt sagen, wir setzen das so um, wie es kommt. weil wir nicht das Thema Diversity als eines unserer Themen haben, dass wir explizit pushen und sagen, wir brauchen bestimmte Quoten in der Besetzung, alles das nicht. Aber wir schreiben selbstverständlich jede Stelle ganz breit aus. Und wer da kommt, kommt eben. Und ob Junge oder Mädchen, das spielt für uns keine Rolle. Wir sind aber tatsächlich heute so aufgestellt, dass die meisten im Team Jungs einfach sind, weil viele eben Maschinenbau studieren und Informatik studieren. Und da ist die Mädelsquote noch nicht so. Aber es ist bei uns immer vollkommen unvoreingenommen. Und ein ganz, ganz interessantes Beispiel ist eigentlich, wir haben natürlich wie jedes Startup oder viele einen Kicker bei uns stehen. Und da geht es auch immer darum, Teams zu mixen. Da weiß man, der spielt besser als der andere, dann hole ich mir den und so weiter. Und da steht aber auch dann Mädel, Junge mit langen Haaren und kurzen Haaren. Und ich kann euch sagen, ihr müsst eigentlich mal vorbeischauen. Wir haben auf den ersten Hieb, siehst du sofort, dass diese Menschen, die da arbeiten, einfach unterschiedlich sind. Das siehst du an der Frisur, das siehst du am Pulli, an den Schuhen, an der Art, wie sie reden. Extrem unterschiedlich, aber die Sache eint uns eben. Und Diversity wichtig, aber nichts, was wir strategisch treiben, sondern einfach nur ganz offen mit geöffneten Armen auf uns zukommen lassen und dann aber leben. Also ist klar, es gibt keinerlei Ressentiments gegen wen auch immer. Gibt's nicht.
Wir haben eine Standardfrage, die wir all unseren Gästen stellen zum Thema Diversity. Die lautet wie folgt: Wie viele Vorgesetzte hattest du bislang in deiner Karriere und wie viele davon waren Frauen, wie viele waren Männer und wie viele davon waren jünger als du?
Ich kann euch nicht mehr sagen, wie viele das waren, weil ich natürlich jetzt mal typisch auch meine ganzen Projektleiter und was zwischen den Vizeprojekten bei Kani dazu kommt, kann ich euch nicht sagen. Viele? 35? Weiß ich jetzt nicht, so eine Zahl, die ich geschossen hätte. Jünger war da niemand und Mädels waren dabei drei, die mir jetzt sofort einfallen. Einmal bei Kani, einmal im Praktikum, das ich vorher mal gemacht hatte in einer Beratung und das zweite Mal auch bei Kani. Also drei Mädels, was natürlich bei den 35 genannten, wenn es denn so viel ist, unglaublich wenig ist.
Also weniger als ein Zehntel in dieser Relation. Kannst du dich erinnern, weil du hast auch gesagt, damals im Praktikum, das ist jetzt ja schon ein bisschen her, kannst du dich daran erinnern, ob du Unterschiede wahrgenommen hast im Thema Führung, von ob es ein Mann war oder eine Frau als Vorgesetzter?
Ich glaube, da habe ich nicht so bewusst drauf geachtet. Das ist tatsächlich schon sehr lange her, wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke. Eigentlich nicht. Aber ich glaube auch, wenn du den professionellen Anspruch hast, und das gilt aber für beide Seiten. Also wenn ich jetzt als Frau der Projektor oder Vorgesetzte bin von einem Mann oder eben umgekehrt, dann erwarte ich keinerlei Vorbehalte in keine Richtung eben. Und wahrscheinlich sind wir so miteinander umgegangen damals, deswegen konnte ich keinen Unterschied tatsächlich feststellen. Also was man ja oft hört tatsächlich ist, dass vielleicht Frauen auch dazu neigen, dann überaggressiv oder über an die Sache zu gehen, habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Also überhaupt nicht.
Wir haben, wie für jeden Gast, auch eine Schätzfrage für dich in dem Kontext von Vielfalt. Was schätzt du? Wie hoch ist der prozentuale Anteil an gemischten Führungsteams in Startups? Und gemischt Vielfalt beziehen wir hier jetzt mal ausschließlich auf Gender Diversity.
30-40%.
Da liegst du leider drüber, muss man sagen. Wäre sicherlich ein gutes Zeichen, wenn wir da schon wären. Es geht um Deutschland, nehme ich an, weil wir haben die Quelle ist startupverband.de. Antwort 20,1%. Also tatsächlich nur ein Fünftel heute hat in Startups gemischte Führungsteams.
Es ist spannend, dass du jetzt nochmal ansprichst Deutschland. Da kann ich es ein bisschen besser nachvollziehen, weil in den USA beispielsweise ist es definitiv so, wenn du Fundraising machst, also Geld einsammeln möchtest, da ist die Anforderung, dass dein Management-Team diverse ist. Sonst wirst du aussortiert. Also die schauen sich das dann gar nicht an. Aber ich meine, 20% ist natürlich schwach.
Reine Männerteams sind es übrigens 69% laut dieser Statistik, reine Frauenteams knapp 11%. Wie ist es bei euch, wenn ihr von sowas wie einem Führungsteam überhaupt sprecht?
Also neben mir gibt es noch eine Geschäftsführerin, die Matika, die macht das Thema HR und Finanzen. Also 50-50.
Ihr seid 50-50. Ihr sprengt die Statistik.
Ja, genau.
Wunderbar. Dann versuche ich mal an dieser Stelle die drei Takeaways aus unserem Gespräch zusammenzufassen, Marc. Einmal natürlich, Ist uns bei dir aufgefallen, die Gründungsentscheidung als einer der prägendsten Warum-eigentlich-nicht-Momente in deiner jüngsten Vergangenheit? Und du hast uns mitgegeben, dass es eine sehr bewusste Entscheidung war, die du natürlich auch nicht nur alleine getroffen hast, sondern zusammen mit deiner Frau, und hast sehr anschaulich beschrieben, wie es ist, raus aus der Sicherheit und aus der Komfortzone von großen Unternehmen zu gehen, die dir jeden Monat dein Gehalt überweisen, bevor die Miete abgebucht wird. Und das war natürlich schlagartig anders, aber es war ein wichtiger Warum-eigentlich-nicht-Moment. Ein zweites Takeaway war für uns im Gespräch dein Statement zum Thema Networking, die Bedeutung von Netzwerken, und zwar nicht nur im Gründerzusammenhang, sondern bis hin zu banalen Themen im Alltag. Ohne Netzwerk geht gar nichts. Ohne Netzwerk, ohne die richtigen Kontakte bist du quasi aufgeschmissen. Und als drittes Takeaway haben wir uns notiert, bezogen auf die Frage von Kerstin Wagner: Wie behältst du, wie behaltet ihr bei Ottobahn das Innovationsmindset? Und das ganz klar gesagt, das passiert bei uns durch die Vielfalt auch im Team und auch durch den Wechsel, der sich ergibt. Heißt ja für uns als Unternehmen und viele anderen Unternehmen, wir haben viel zu tun mit Retention Management und wir tun uns schwer auf dem Arbeitsmarkt und wissen, dass die Zukunft da schwierig wird. Aber durch eine gewisse Fluktuation ergeben sich auch dann wieder große Chancen für uns und für andere Unternehmen. Das würde ich gerne als drittes Takeaway hier mitnehmen. War das so korrekt wiedergegeben?
Klasse. Also da scheinen wir ja so einen guten Dialog geführt zu haben, dass auch wirklich Takeaways daraus entstanden sind. Ich finde mich darin wieder und mega Spaß gemacht. Super, danke.
Dann haben wir nur noch eins zu tun für heute, Marc. Herzlichen Dank für deine Teilnahme, dafür, dass du uns hast teilnehmen lassen, uns und die Zuhörerinnen und Zuhörer, an deiner Geschichte, an deinen Erfahrungswerten, an deinen Erlebnissen und an deinen Warum-eigentlich-nicht-Momenten. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Herzlichen Dank, war mega kurzweilig, hat Spaß gemacht und wir wiederholen es bestimmt mal.
Sehr gerne. Danke.